Schön, dass wir Gottesdienst feiern können. Ich habe heute eine Geschichte mitgebracht, die wir gemeinsam anschauen werden aus dem Alten Testament. Kurzzusammenfassung: Ein Mann, der nicht zum Volk Gottes gehört, also kein Jude ist, kommt zum Glauben an den einzig wahren Gott. Ein Satz Zusammenfassung. Trotzdem verbringen wir, glaube ich, eine halbe Stunde in der Predigt. Aber bevor wir da eintauchen in den Text, würde ich gerne noch ein kurzes Gebet mit uns sprechen. Jesus, danke, dass wir in dein Wort schauen dürfen, dass es aufgezeichnet ist, wir darüber nachdenken können. Und ich bitte dich um deinen Heiligen Geist, dass er dein Wort uns lebendig macht und es in uns deinen Willen zum Tragen bringt. Amen. Die Geschichte, ich finde sie richtig cool erzählt in der Bibel und deswegen hangeln wir uns sozusagen der Geschichte nach durch. Sie ist fast wie so ein kurzer Film, wo Szene auf Szene folgt. Werdet ihr nachher auch sehen in den Bibeltexten, die ich da hinten einblende, ist oben drüber immer wie so die Szene, wo spielt sie, wen sehen wir sozusagen und drunter dann der eigentliche Text. Meistens sind es nur, wie es halt im Alten Testament in diesen hebräischen Geschichten so ist, die sind super knapp erzählt. Manche Details könnte man fast überlesen und trotzdem sind sie wichtig. Ja, aber bevor wir in die Geschichte einsteigen, auf Neudeutsch Setting the Stage, wann spielt das Ganze? Wir befinden uns in der zweiten Hälfte des 9. Jahrhunderts vor Christus, so 850, 840 vor Christus, irgendwo in der Größenordnung. Rein politisch, dazu habe ich ja Folie mitgebracht. Also, das ist die heutige politische Karte, aber die gab es als freies Ding im Internet zu kopieren. Also Samaria spielt eine Rolle, die Hauptstadt des Reiches Israels, also der Staat, den der David ja gegründet und groß gemacht hat. Dieses jüdische Reich ist ja zerfallen, so ungefähr 1000, so kurz nach Salomo. So ungefähr 100 Jahre, bevor diese Geschichte spielt. Im Nordreich, Samaria ist die Hauptstadt, da werden wir uns aufhalten. Es gibt noch die Stadt Damaskus des syrischen Reiches. Ja, die kennen wir heute auch noch, gell? Da fängt die Geschichte sozusagen an zu spielen. Und damals waren das hier einige kleine Staaten. Israel, dann das syrische Reich um Damaskus, dann gab es noch Edom und so weiter. Und die haben sich eigentlich immer gern miteinander bekriegt. Aber irgendwann haben sie festgestellt, upsala, da hinten in Assyrien, Ninive, da ist eine neue Großmacht am Entstehen. Dann haben sie sich zusammengeschlossen, gab es eine größere Schlacht bei Karkar, das war ungefähr da oben. Haben sie die Assyrer ein Stück zurückgedrängt und kaum danach sind sie wieder in ihre Kleinkriege zerfallen. Und waren also, weil eben in der Geschichte Syrien und das Nordreich Israel eine Rolle spielen, die waren sich also nicht wirklich freundlich gegenüber und Vertrauen war da nicht zwischen diesen Staaten, weil es immer wieder kleinere Kriege gab. Und das ist also sozusagen der Hintergrund, auf dem diese Geschichte spielt. Den Text habe ich nach der neuen evangelistischen Übersetzung verwendet, dieser Bibelübersetzung. Ich fand, der war ziemlich präzise und auch prägnant formuliert in guten, in klaren, verständlichen Sätzen. Okay, so viel die Vorrede. Jetzt steigen wir ein in die Geschichte 2. Könige, Kapitel 5 übrigens. Wobei, also ich finde es gut, wenn ihr sozusagen der Textversion da oben folgt, weil ich habe ab und zu ein bisschen mal kurz was rausgelassen mit einer ganz bestimmten Intention. Und viele von euch kennt ihr sowieso seit vielen Jahren aus dem Kindergottesdienst die Geschichte. Okay, die Hauptpersonen der Geschichte. Erste Szene. Naaman, der Heerführer des Königs von Syrien, wurde von seinem Herrn sehr geschätzt. Auch sonst war er sehr angesehen. Der Mann war ein Kriegsheld. Also, der gute Mann, Naaman, übrigens der Vorname Noemi und so weiter, das hat die gleiche Wurzel, meint der Angenehme oder die Angenehme, war also so 4- oder 5-Sterne-General, der oberste General des syrischen Heeres. Erfolgreicher General, auf gut Deutsch, er hat einige Siege befehligt. Dass sein Chef, der König von Syrien, ihn schätzt, klar, hat seine Macht ausgebaut. Aber es heißt da ja auch, er war von allen sehr angesehen. Also dieser Mann ist sozusagen Promi, Celebrity-Status. Wie geht denn jetzt die Geschichte weiter? okay, ein toller Kriegsheld, kommt jetzt eine Neuauflage von David und Goliath, ein kleiner Junge aus Israel, der diesem mächtigen General gegenübertritt und ihm zeigt, der wahre Gott steht auf der Seite der Schwachen. Nee, nicht ganz. Allerdings, wenn er genau hinschaut, da sind zwei Kommatas drin. Das sind keine Tippfehler. Ich habe da ja, wie gesagt, ich habe was weggelassen. In dem Text sind nämlich zwei Überraschungen für uns. Die erste, den ersten Teil, den ich da ausgelassen hatte, über den Naaman wird da gesagt, denn durch ihn hatte Jahwe, der Gott Israels, den Syrern zum Sieg verholfen. Stopp. Geht das? Das ist doch der Gott auf der Seite Israels. Und der verhilft den, mit denen sie sich bekriegen, zum Sieg? War es nicht eigentlich Gottes Aufgabe, Israel zu beschützen? Zumindest hätten viele Leute das damals so sofort unterschrieben. Ich glaube, da fällt uns was Erstes auf. In diesem Text ist da ein anderes Verständnis dahinter. Nämlich, Gott ist souverän. Er kann und darf entscheiden, wem er Erfolg gibt, wem nicht und wie er das Ganze in seinen Plan einbaut. Da können wir festgefügte Vorstellungen haben, Gott steht über ihnen und kann das machen, wie es ihm besser erscheint, wie es für ihn richtig ist. Das war die erste Überraschung. Jetzt die zweite, nur zwei Wörter, so einfach mal hingeknallt. Also, toller General, von allen angesehen, Gott hat ihm zu Siegen verholfen, aber aussätzig. Er litt also an einer Hautkrankheit. Im Alten Testament, die Bezeichnung für Aussatz ist nicht so super spezifisch, jetzt medizinisch gesehen, das kann Lepra sein, also eine am Ende tödliche Krankheit mit langer Leidenszeit. Es kann aber auch sowas wie Schuppenflechte sein. Also es ist auch nicht klar wirklich hier im Text, was es ist. Nachdem der Naaman aber dann, wie wir nachher sehen, ziemlich viel unternimmt, um die Krankheit loszuwerden, muss sie ihn sehr beeinträchtigt haben. Hätte er in Israel gelebt, wäre der gute Mann jetzt in Quarantäne. Einzelquarantäne. Wegen des Infektionsrisikos, des Potenziellen hinter dieser Krankheit. Und zwar lebenslang. Muss man sich mal vorstellen. Und was Quarantäne bedeutet, wissen wir jetzt ja so langsam. Aber da gab es kein Telefon, kein Videochat, kein Lieferando, über den man sich die Pizza bestellt und auch keine Einkommensfortzahlung im Krankheitsfall. Also wer damals aussätzig war, das war schlichtweg eine Katastrophe. Für ihn, und er war auch von seiner Familie einfach getrennt, musste außerhalb der Städte wohnen und so weiter. Okay, Naaman war in Syrien, der war nicht in Quarantäne, nee, der hatte sogar weiterhin auch Zugang zum König. Aber trotzdem scheint er sehr unter dieser Krankheit gelitten zu haben und will sie unbedingt loswerden. Schwenk der Kamera, weg von Naaman, hinein in sein Haus, wir sehen zwei Frauen. Bei einem ihrer Raubzüge nach Israel hatten die Syrer ein junges Mädchen entführt. Das war als Sklavin zu Naamans Frau gekommen. Einmal sagte sie zu ihrer Herrin, wenn mein Herr doch zu dem Propheten gehen könnte, der in Samaria wohnt, der würde ihn von seinem Aussatz heilen. Ups. Also, schauen wir uns mal die Sklavin an. Die ist also offensichtlich der Ehefrau von dem Naaman unterstellt. Sie wurde als junges Mädchen als Sklavin genommen. Das heißt, die wurde aus ihrer Heimat, vermutlich auch aus ihrer Familie, gerissen. In Unfreiheit geführt und muss jetzt dort leben und das tun, was man ihr sagt. Wahrscheinlich keine einfache und angenehme Situation. Und wie reagiert die oder was lesen wir hier über die Sklavin? Sie sagt, sie wünscht ihrem Herrn, der sozusagen ja eigentlich verantwortlich ist, dass sie in Sklaverei lebt, dass er gesund werden will. Das finde ich schon mal eine super überraschende, interessante Beobachtung. Das Zweite, sie hält offensichtlich daran fest, dass der Gott, den sie in ihrer Kindheit in Israel kennengelernt hat und von dem sie gehört hat, dass der existiert, obwohl sie aus der Heimat gerissen wurde, und dass der die Macht hat, den Aussatz zu heilen. Und sie reagiert auch nicht, wie man es vielleicht sehen könnte, so dass man denken könnte, so, ja, geschieht ihm gerade recht, dass er krank ist. Schließlich hat er sich ja gegen Israel gestellt. Nein, sie hat eine andere Sicht hier. Verlassen wir die zwei Frauen wieder. Offensichtlich hat es die Frau von Naaman ihrem Mann gesagt. Und er denkt, das klingt vernünftig. Und so ging Naaman zu seinem Herrn, also dem syrischen König, und berichtete ihm, was die junge Israelitin gesagt hatte. Geh doch hin, sagte der König, ich werde dir einen Brief an den König von Israel mitgeben. Wie gesagt, wir wissen nicht genau, unter welcher Krankheit der Naaman litt, aber sie muss ihn sehr beeinträchtigt haben, sonst würde er jetzt nicht solche Schritte gehen. Ich meine, das waren 250, 270 Kilometer von Damaskus nach Samaria, das ist man ein paar Tage unterwegs. Und ich weiß nicht, wie wahrscheinlich es ihm vorkam, dass ihm da geholfen werden könnte. Aber er will es unbedingt ausprobieren. Und was wir auch sehen, der König von Syrien hat wirklich eine hohe Meinung von dem Naaman. Sagt ihm, ja, geh. Gibt ihm sozusagen Genesungsurlaub gleich ein paar Wochen, weil das war ja ein schließlich langer Weg. So lang verzichte er auch auf seinen obersten Heerführer. Und er schreibt ihm noch einen Empfehlungsbrief. Sicherlich ganz gut, wenn man den obersten General in ein Land schickt, mit dem man nicht so wirklich auf guten, vertrauensvollen Beinen steht. Könnte ja auch falsch verstanden werden. Aber stopp. Ich glaube, da ist ein bisschen was durcheinander gekommen. Was hat denn die Sklavin gesagt? Wo soll er hingehen? Zum Propheten, der in Samaria wohnt. Und wo geht der Brief jetzt hin? Zu dem König, der in Samaria wohnt. Klar, in der Erfahrungswelt damals war es, glaube ich, schon üblich, dass wer zum höchsten Priester wollte, sucht am besten im Palast, weil die waren immer ganz gut miteinander verbandelt. Vielleicht ist es so verständlich, aber sie haben doch nicht ganz genau zugehört. Und so macht sich der Naaman auf die Reise. Nicht überstürzt, General plant, strategisch und taktisch. Und so zieht er los und weil es ihm so wichtig ist und er Gehör für seine Bitte um Heilung finden will, will er auch nicht mit leeren Händen dastehen. So packt er zusammen, was wir dann im nächsten sehen. Ich habe mal geschrieben BKA-Ebene, also so die Hochebene, die vom so im Libanon dann Richtung Israel runtergeht. Naaman machte sich auf den Weg, nahm umgerechnet dann 340 Kilogramm Silber und 67,8 Kilogramm Gold mit und 10 Festgewänder, also sozusagen heutige Sprache 10 Designeranzüge aus bestem Stoff. Wenn man es umrechnet in heutigen Wert, das sind über 3,5 Millionen Euro und ziemlich viel Gewicht. Also der Naaman war nicht alleine unterwegs, der hatte mit Sicherheit einige Lasttiere dabei, um diese hunderte von Kilogramm mitzutragen. Und er hat sicherlich auch noch ein paar Jungs dabei gehabt mit leichter Bewaffnung zur Bewachung. Denn das ist ein echter Werttransport, was da unterwegs ist. Ja, so macht er sich auf den Weg und er kommt in Samaria an. Wie auch schon sein Dienstherr, der König von Syrien, annahm, er geht zum Königspalast und bittet um eine Audienz und die wird ihm auch gewährt. Nächster Schauplatz, Königspalast im Audienzsaal. Beim König von Israel angekommen, überreichte er den Brief, in dem es hieß, wenn dieser Brief zu dir kommt, sollst du wissen, ich habe meinem Diener Naaman zu dir geschickt, damit du ihn vom Aussatz befreist. Als der König von Israel den Brief gelesen hatte, riss er sein Obergewand ein und rief, bin ich denn Gott, dass ich Macht über Tod und Leben hätte? Verlangt der doch tatsächlich von mir, einen Menschen vom Aussatz zu befreien? Das sieht doch jeder, dass der nur wieder einen Krieg mit mir anfangen will. Ups, schon wieder so ein Ups. Das scheint ja gründlich in die Hose zu gehen. Gut 250 Kilometer mit Kamelen dahin geschaukelt und Seekrankheit erlitten oder was auch immer. Also angenehm war es wohl nicht, so zu reisen. Und dann diese Reaktion. Der Naaman kommt in aufrichtig friedlicher Mission und Absicht und ihm wird unterstellt, er will nur wieder einen Krieg anfangen. dass er den israelischen König nur in eine für ihn unmögliche Situation manövriert, nämlich ihn zu heilen, wo doch klar ist, das kann er nicht, und dann ist das ein guter Anlass zum Krieg. Was wird der Naaman wohl gedacht haben? Mist, das mit der Heilung sieht jetzt schlecht aus und daneben habe ich noch eine diplomatische Katastrophe ausgelöst. Kleine Randnotiz, was der Naaman hier gemacht hat, wird er nicht der Letzte in der Geschichte der Bibel bleiben, der auf der Suche nach Gottes in den Königspalast geht und feststellt, das war die falsche Adresse. Da gibt es so ein paar Sterndeuter, die dann mal nach Jerusalem ziehen. Denen passiert genau das Gleiche. Jetzt nur eine Randnotiz, aber ich fand es eigentlich ganz interessant. Gut. Klar, der König weiß, sagt er ja selber, vom Aussatz heilen, das kann nur Gott. Und offensichtlich scheinen die Wände im Palast relativ dünn zu sein. Zumindest erreicht die Nachricht, dass da einer aus Syrien gekommen ist, der Naaman, relativ schnell auch den Propheten Elisha. Ups, sorry. So. Und so kommt die Nachricht von Elisha zum König. Als der Gottesmann Elisha davon hörte, ließ er dem König sagen, warum hast du denn deine Gewänder eingerissen? Lass ihn doch zu mir kommen. Er soll merken, dass es einen Propheten in Israel gibt. Gute Frage, warum ist der König eigentlich nicht selbst darauf gekommen? Ihm war es ja klar, vom Aussatz heilen, das kann nur Gott. Und das ist nicht sein Job als König. Warum hat er ihn nicht zum Propheten eigentlich weitergeschickt? Zu sagen, hey, bei mir bist du an der falschen Adresse. Wir wissen es nicht, es wird nicht ausgeführt, knapper hebräischer Erzählstil, aber er scheint sich auch nicht intensiv mit dem Naaman unterhalten zu haben. Es ist gleich bei ihm in die Kategorie gefallen, der will nur wieder einen Krieg anfangen. Denn hätte er sich länger mit dem Naaman unterhalten, hätte der ihm wahrscheinlich auch erzählt, die Sklavin bei mir zu Hause, die ich aus Israel mitgenommen habe, die hat gesagt, ich soll zum Propheten in Samaria gehen. Dann hätte es ja noch vor uns die Gehirnrädchen tickern können und der König sagt, naja, da bist bei mir falsch, du musst 5 Häuser weiter, da wohnt der Elisha, das ist der Prophet, das bin nicht ich. Irgendwie kam es dazu nicht. Dafür kriegt er eine ganz klare Zurechtweisung der König von dem Elisha. Was regst dich so auf? Erkenn mal deine Rolle als König. Du bist vielleicht für die weltliche Regierung zuständig, aber ja, wenn es um Geistliches geht, schick die Leute doch zum Propheten, schick sie zu Gott selber, damit sie mit ihm in Kontakt kommen. Was wird dann Naaman daraus gedacht haben? Ich hatte es ja vorhin schon mal gesagt, es war damals üblich, dass die obersten Priester und die Könige ziemlich eng verbandelt waren. Hier kriegt, glaube ich, der Naaman nochmal eine neue Nachricht über das, wer und wie Gott ist. Der bindet sich nicht an diesen König. Der ist nicht verbandelt oder abhängig von irgendwie dieser politischen Macht. Gott ist unabhängig davon und souverän. Und ich glaube, das ist eine Denkkategorie. Man als General, was ist eine seiner wichtigen Eigenschaften? Er schaut sich die Stärke der Truppen an, seiner eigenen, der gegnerischen, muss die einschätzen. Wer hat welche Allianz? Wer ist von wem abhängig? Und so stellt er dann auch seinen Schlachtplan auf. Also ich glaube, dieses Denken in, wer ist wovon abhängig oder wer ist souverän und kann selber entscheiden, das ist, glaube ich, so eine Kategorie, in der er ganz automatisch denkt. Und die ihm deswegen Gott auch immer wieder so Nachrichten schickt, um zu zeigen, hey, guck mal, ich bin unabhängig, ich, Gott. Und die versteht der Naaman, glaube ich, dann auch ziemlich gut. Jo. Naaman denkt, gut, dann gehe ich jetzt zu dem Elisha. Da fuhr Naaman mit seinen Pferden und Wagen bei Elisha vor. Dieser schickte einen Boten zu ihm hinaus und ließ ihm sagen, fahre an den Jordan und tauche dich 7-mal darin unter. Dann wird dein Aussatz verschwinden und du wirst gesund sein. Das ging nicht gut beim Naaman an. Da kehrte Naaman zornig um und sagte, ich hatte gedacht, er würde zu mir herauskommen, sich vor mich hinstellen und den Namen Jahwes seines Gottes anrufen. Dabei würde er die Hand über die kranke Stelle schwingen und so den Aussatz verschwinden lassen. Ist denn das Wasser der Flüsse von Damaskus, von Abana und Parpar nicht besser als alle Gewässer Israels? So entfernte er sich voller Zorn. Was jetzt passiert? Die Nachricht dieses Dienstboten, das gefällt dem Naaman gar nicht. Er ist doch ein Würdenträger. Hey, 5-Sterne-General, da könnt man doch bitte aus dem Haus rauskommen und direkt mit ihm reden. Nee, da kommt der Elisha, schickt ihm nur einen Boten. Ein Laufburschen sozusagen. Und das, was er ihm sagt, kommt ihm auch noch lächerlich vor. Er hatte irgendwie eine eindrucksvolle, würdevolle geistliche Zeremonie erwartet. Er hat klare Vorstellungen, wie das davon gehen soll, finde ich interessant. Also die Hand ausstrecken, darüber wedeln und Gebete sprechen und dann ist der Aussatz weg. Aber nein, der Prophet scheint es nicht mal nötig zu haben, wenigstens die grundlegenden Formen der Höflichkeit einzuhalten und einen Würdenträger anständig zu begrüßen. Der schickt ihm wirklich nur einfach so den Laufburschen. Und dann schickt er ihn zu einem unbedeutenden Fluss. Okay, 7-mal untertauchen könnte ja noch eine symbolische Bedeutung haben. Aber meint dieser Elisha das wirklich ernst? Aber ich glaube, auch hier wieder sendet Gott dem Naaman eine entscheidende Botschaft. Der Gott, mit dem du es hier zu tun hast, der ist auch nicht an deine Vorstellungen gebunden. Er ist souverän. Er steht über deinen Plänen. Er sprengt deine begrenzten Vorstellungen. In der Szene davor beim König, okay, da stand er ja noch sozusagen daneben, der Naaman, und hat gesehen, okay, der König und Gott, die sind unabhängig. Gott ist unabhängig, macht sich nicht abhängig von diesem König. Das ist ja noch sozusagen von der Seitenlinie ganz okay anzuschauen. Aber jetzt plötzlich steht er selbst auf diesem Spielfeld. Jetzt geht es um seine Beziehung, seine Vorstellung von Gott. Und Gott sagt ihm auch, du, ich bin größer als deine Vorstellung. Ich lasse mich in kein Schema pressen. Und auch, dass er da mit wirklich 3,5 Millionen Euro sozusagen in Gold und Silber ankommt, scheint überhaupt keinen zu interessieren. Auch das, glaube ich, ein Signal, braucht es nicht. Gott ist nicht auch nicht angewiesen auf das, was du mitbringst. Und so erscheint zuerst einmal aus Sicht Naamans diese Reise sich zum völligen Fiasko zu entwickeln. Wenigstens ein beeindruckender Gottesdienst. Nein, keine Heilung und eine diplomatische Verwicklung und Katastrophe. War wohl nichts, denkt er sich vielleicht. Auf jeden Fall ist er ziemlich entsetzt und macht sich auf den Rückweg. Allerdings, jetzt kommt wieder, finde ich, was sehr Erstaunliches. Irgendwo, nehmen wir mal an, kurz vor dem Jordantal, weil man ja so zurückreisen konnte, wenn man wollte, redeten seine Diener zu ihm. Vater, sagten sie, wenn der Prophet etwas Schwieriges von dir verlangt hätte, hättest du es bestimmt getan. Aber nun hat er nur gesagt, bade dich, dann wirst du rein. Solltest du es doch nicht viel eher tun? Da fuhr Naaman doch zum Jordan hinab und tauchte 7-mal im Wasser unter, wie es der Gottesmann gesagt hatte. Und tatsächlich wurde seine Haut wieder glatt und rein wie die eines Kindes. Er war gesund. Also eins muss man dem Naaman schon lassen. Er hat wahnsinnig impulsiv und zornig auf den Elisha oder auf die Botschaft vom Elisha reagiert. Auf die Handlung oder wohl eher Nichthandlung des Elishas. Aber er kann zuhören und auch sich was sagen lassen und einen Rat annehmen. Finde ich schon interessant für einen 5-Sterne-General, dass der auf seine Diener hört und sich zu einer Änderung bewegen lässt. Und so scheint es funktioniert zu haben. Nein, so kam die Botschaft bei ihm an. Hey, probier's doch aus. Lass dich drauf ein. Und er fährt zum Jordan runter, weil Samaria so rund gut 700 Meter über dem Meeresspiegel, die Stelle am Jordan wahrscheinlich so 300 Meter unter dem Meeresspiegel oder 200, also das war wirklich ein Berg runter. Er badet sich 7-mal, schaut sich an. Wahnsinn, er ist gesund und seine Haut sieht nimmer aus wie, ich weiß nicht, wie alt war er, 40? Nimmer so faltig wie beim 40-Jährigen, sondern wie bei einem Kind. Also echte Heilung. Super. Und plötzlich, glaube ich, tickert's bei ihm. Ich bin Gott begegnet. Und zwar einem Gott, der völlig unabhängig ist von politischer Macht, von Grenzen von Nationen, von meiner Vorstellung von ihm. Aber der ist es nicht nur ein souveräner, unabhängiger, ganz großer Gott, sondern einer, der mich heilt, der es gut mit mir meint. Gottes Größe und doch auch Nähe. Ich glaube, das kommt jetzt bei ihm zusammen. Er erkennt, diesem Gott bin ich begegnet. Und wie wir es dann in der nächsten Szene sehen, zu dem Gott will er sich jetzt halten und bekennt sich zu ihm. So dreht er um und kommt wieder vom Jordan nach Samaria hoch. Mit seinem ganzen Gefolge kehrte er zu dem Gottesmann zurück. Er trat vor ihn hin und sagte: Jetzt weiß ich, dass es auf der ganzen Welt keinen Gott gibt, außer in Israel. Bitte, nimm doch ein Geschenk von mir, deinem Diener, an. Doch dieser, also Elisha, der Gottesmann, sagte: So wahr Jahwe lebt, vor dem ich stehe, ich nehme nichts von dir an. So sehr er ihm auch zuredete, etwas zu nehmen, er weigerte sich. Da sagte Naaman: Wenn du also nichts annimmst, dann gestatte deinem Diener doch, 2 Maultierladungen Erde mitzunehmen. Denn dein Diener wird künftig keinem anderen Gott mehr Opfer bringen als nur Jahwe. Es hat geklickert beim Naaman. Er hat kapiert, ich bin Gott begegnet. Und dieser Gott, souverän, hat mich trotzdem im Blick und will Gutes für mich. So sagt auch: Nur noch diesen Gott will ich verehren. Das ist der einzig wahre Gott. Deswegen auch der Titel sozusagen der Predigt. Und jetzt, glaube ich, aus echter Dankbarkeit würde er gerne ein Geschenk dalassen, das Ganze, was er mitgebracht hat. Aber er muss erkennen, auch das braucht es nicht. Der ganze materielle Wohlstand, auch wenn man eigentlich denken würde, Mensch, wäre doch klasse, damit kann man unheimlich viel Gutes tun. Die wichtige Botschaft hier an den Armen sein zu sagen, braucht es nicht. Gottes Gnade gibt es umsonst. Brauchst weder vorher noch hinterher was mitbringen. Gott hat dich so im Blick und will so dein Gutes, dass es dir einfach schenkt. Ohne Gegenleistung. Ich finde es auch interessant, diesmal kommt der Elisha vors Haus. Jetzt ist nimmer nur der Laufbote. Und es scheinen lange darüber zu reden und er will unbedingt was dalassen und es geht einfach nicht. Und dann sagt der Mensch: Aber ich hätte gern Erde von dem Land, in dem ich diesem Gott begegnet bin, damit ich ihm daheim auch sozusagen auf israelischem Boden, auf dem, das, was zu dem gehört, wo ich ihm begegnet bin, ihn anbeten kann. Jetzt möchte ich soweit die Geschichte mal lassen. Sie geht noch weiter. Aber das wäre jetzt mal der Hauptpunkt sozusagen des Ablaufs. Und ich würde gerne nochmal zusammenfassen, was haben wir denn gesehen? Also das Erste, Gottes Gnade, Gottes Verwendung von Menschen auch, sie in seinen Plan einzusetzen, ist nicht auf bestimmte Personengruppen, Nationalitäten oder Zugehörigkeiten beschränkt. Gott sprengt all die Grenzen, die wir vielleicht ziehen zwischen Menschen. Gott ist auch nicht angewiesen auf politische Macht, ist unabhängig davon. Und er ist unabhängig und nicht angewiesen auf das, was wir mitbringen, was der Naaman dort mitbrachte oder welche Vorstellungen er hat. Gottes Handeln mag ganz anders sein, als wir es uns vorstellen, aber das war das, was der Naaman gelernt hat. Gott hat dein Gutes, dein Bestes im Sinn. Gott beschenkt uns gerne. Und die Antwort drauf ist, glaube ich, die Antwort von Naaman wegweisend. Du bist der einzige, der wahre Gott. Ich vertraue mich dir an und verehre niemand anderen. Das ist auch das Gleiche, was wir dann im Neuen Testament wieder sehen, wie Jesus Menschen begegnet. Jesus geht auf die Randsiedler der Gesellschaft zu, sozusagen Zolleinnehmer, Kranke, Arme, Leprakranke, Aussätzige und heilt sie. Er sprengt die Grenzen, die die damalige Gesellschaft gezogen hat und sagt, mit denen wollen wir nichts zu tun haben, insbesondere die fromme Gesellschaft, und sagt, nein, genau die brauchen Gottes Güte. Das sprengt er. Und Jesus ist weder auf die Theologenelite seiner Zeit angewiesen, also die Pharisäer oder die Sadduzäer, und auch in seinem letzten Tag als Mensch ist er ganz alleine. Auch kein Jünger geht mit den Weg ans Kreuz. Die haben alle Angst gekriegt. Auch da, Jesus geht den Weg alleine. Er ist unabhängig. Er braucht keinen, der da mitgeht. Und auch der Tod am Kreuz von Jesus, die Jünger haben es zuerst nicht verstanden. Ich finde es so interessant, diese Geschichte, wie die zwei Jünger dann nach der Auferstehung Jesu und nach Emmaus gehen und dann einen Fremden auf dem Weg treffen, der ihnen das alles erklärt. Und sie stellen hinterher fest, das war Jesus. Er muss es ihnen erstmal erklären. Also offensichtlich hatten sie es nicht kapiert, weil es einfach jegliche Vorstellung, was man denken konnte, gesprengt hat. Und Gottes Gnade steht für alle offen. Auch das sehen wir in dieser Geschichte und das sehen wir bei dem, wie Jesus mit uns umgeht. Und die Antwort, die Jesus von uns sucht, ist, glaube ich, die, die auch der Naaman hier gibt. Du bist der einzig wahre Gott. Dir vertraue ich mich an und ich verehre niemand anderen. Das ist die Einladung auch an uns. Jetzt habe ich noch zwei andere kleinere und kürzere Aspekte dabei. Der Naaman findet in dieser Geschichte zu Gott, geht einen Weg, und ich würde gern mit euch nochmal diesen Weg ein bisschen anschauen. Was sind da so Elemente, die ihn dahin bringen, die ihn dort begleiten? Ich finde das super interessant. Wir haben bisher die Geschichte sehr stark mit Blick auf den Naaman und aus seiner Perspektive angeschaut. Wenn wir jetzt den Blick weiten, dann sehen wir oder kommen wir nochmal bei Menschen vorbei, die wir schon in der Geschichte getroffen haben. Und auch an Umständen, die schon erwähnt worden sind, aber die ich nochmal erwähnen, nochmal rausheben möchte. Das eine, es gibt Dinge in dieser Geschichte, die, glaube ich, ganz wichtig sind für diesen Weg, den der Naaman zu Gott findet, die garantiert nicht in die Kategorie gut fallen. Das eine ist, dieses junge Mädchen entwurzelt aus der Heimat in Sklaverei, das ist nicht gut. Und doch ein Baustein auf dem Weg von Naaman zu Gott. Naaman leidet an einer schweren Krankheit. Auch da brauchen wir, glaube ich, keinen Zuckerguss drauf tun, das ist nicht gut. Und doch, es ist einer der Bausteine, den Gott in seiner Weisheit verwendet, um den Naaman zu ihm finden zu lassen. Das ist, finde ich, ein ganz wichtiger Aspekt zu sehen. Gottes Größe schafft es auch, das, was nicht gut ist, in ein gutes Gesamtbild einzubauen. So wie manchmal auch schwarze Steine in einem Mosaik sind. Wie das Gesamtbild aussieht, wissen wir vielleicht nicht, aber Gott können wir es zutrauen, das kriegt dahin. Das andere, zwei Personen oder das eine eher eine Personengruppe, hat man ja auch schon, die Sklavin im Haus Naamans. Eigentlich sozusagen nur eine Nebenrolle, wenn das jetzt ein Film wäre. Aber schauen wir sie uns nochmal an. Sie hat an ihrem Glauben festgehalten. Sie sagt immer noch in syrischer Sklaverei, bei dem Gott Israels ist Hilfe, da gibt es Heilung von Aussatz, der kann das tun. Und sie tut sozusagen das ethisch Richtige. Sie wünscht jemand anderes etwas Gutes. Sie will sogar, dass ihr Besitzer geheilt wird. Und so sagt sie einfach, Mensch, könnte doch der Naaman nicht nach Samaria gehen zu den Propheten. Sie hält keine langen theologischen Erklärungen, keine großen Predigten, nur so ein kleiner Gedanke, aber basierend praktisch auf ihrem Glauben, den lässt sie da aufblitzen und ist so die Person, durch die die ganze Reise Naamans eigentlich angestoßen wird. Vielleicht nur ein ganz kleiner Moment im Hause des Naamans und mit ganz großer Auswirkung. Und dann sind da noch die Diener Naamans, die auf ihn einreden und sagen, hey, denk doch nochmal nach. Hättest was Großes tun müssen, hättest sofort gemacht. Das passt in deine Kategorie, jetzt sollst du dich nur im Jordan baden. Probier's doch aus. Das waren Syrer, die da mit ihm geredet haben. Das waren höchstwahrscheinlich keine, die an den Gott Israels geglaubt haben. Und doch, auch die sind ein Teil, die in diesem Gesamtbild nachher auftauchen und Naaman zu Gott führen. Ich glaube, es ist wieder so ein Ding, wo wir feststellen, Gottes Plan und Gottes Wege können viel mehr einschließen als das, was wir denken oder was wir im Blick haben. Und sie sind wichtig als Elemente dabei. Aber das sind dann doch sozusagen nur flankierende Bausteine auf der Geschichte. Und ich habe es versucht, jetzt mal hier zu machen. Ich weiß nicht, ob ihr es ganz unten sehen könnt. Es ist mal leider auf der Folie ein bisschen weit runtergerutscht. Das zentrale Element dann doch, warum Naaman sich zu Gott bekennt, ist, weil Gott ihm direkt begegnet. Als er geheilt wird, erkennt der Mensch, das ist nicht nur ein souveräner Gott, sondern einer, der mein Gutes will. Und dem bin ich gerade begegnet. Und ich glaube, auch das können wir, wenn wir dieses Gesamtbild anschauen, für uns auch als Ermutigung sehen. Sag dort von Jesus weiter, wo die passende Gelegenheit ist, so wie es diese Sklavin getan hat. Da gab es einen Anknüpfungspunkt, da hat sie in ganz einfachen Worten ihren Glauben bekannt und dazu geredet. Aber nicht mal in große Reden geschwungen, nein, waren gar nicht nötig. Und behalten wir im Auge, dass Gott Gutes für uns Menschen will, für alle Menschen. Und dass er es ordnen kann, was auch immer in einem Lauf eines Lebens kommt, dass es auf ihn hinweist. Wir müssen nicht mehr als so ein kleiner Mosaikstein in einem Gesamtbild sein. Dass jemand zum Glauben findet, ist dann letztendlich Gottes Tat, wenn er einem Menschen begegnet. Aber wir können so kleine Mosaiksteine sein. Diese Ehre bekommen wir von Gott, die Menschen auf ihn hinweisen. Und ein drittes noch, was wir nicht in der Geschichte jetzt gelesen haben. Wenn sie weitergeht, da gibt es noch einen Gehilfen des Elisha, Gehasi heißt er. Der sieht diese 3,5 Millionen Euro in Gold und Silber und denkt, ich hätte da gern was davon. So fabuliert er eine Geschichte zusammen, sagt, hey, da sind zwei Prophetenschüler gekommen, die brauchen auch was zu essen und zu trinken und was zum Anziehen, gib mir doch Gold, Silber mit und zwei Gewänder. Und anstatt, also das ist nur gelogene Geschichte und das Zeugs versteckt er dann ganz schnell bei sich im Haus. Und er macht es auch so, dass keiner sieht, dass von den Syrern wieder jemand zu ihm heimkommt, sondern schickt sie vor dem Ort weg und trägt es dann selber heimlich in sein Haus. Elisha spricht ihn drauf an und sagt, was hast denn du gemacht? Und Gottes Strafe ist, Gehasi wird aussätzig und auch seine Familie wird es für immer sein. Ausgeschlossen. Das hatte ich vorhin erzählt, was Aussatz da meinte im Israel. Letztendlich hat er sein Leben und das seiner Familie komplett ruiniert, in diesem Fall mit der materiellen Gier. Und ich glaube, was wir da auch sehen, das ist eine Warnung an uns. Gottes Heiligkeit verträgt sich nicht mit unlauteren Motiven, mit Nebenabsichten in seinem Dienst. Und gerade die wir in der Gemeinde mitarbeiten, müssen uns da, glaube ich, gegenseitig auf uns aufpassen, dass nicht Nebenmotive reinkommen. Ob es jetzt materielle Gier sei, Stolz, eine Rolle inne zu haben, irgendwo sichtbar zu sein oder was zu tun, das ist nicht gut. Das verträgt sich nicht mit Gottes Heiligkeit. Und deswegen müssen wir wirklich schauen, dass wir auf uns selber da offen sind für Gottes Korrektur, wenn er uns darauf anspricht, aber auch, dass wir uns gegenseitig darauf ansprechen, wenn wir sowas sagen. Lasst uns da wirklich offen füreinander sein, das wohlmeinend, aber mit dem nötigen Ernst auch ansprechen. Ich denke, das ist wirklich eine Gefahr, in die wir sonst laufen können. Es wäre doch schade, an diesem großen Gott vorbeizuleben. Amen.